HR2 Kultur. Literaturland Hessen.
In der Kulturszene hören Sie heute die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung mit Sibylle Levitscharow. Die Schriftstellerin war zu Gast im Badehaus im alten Kurpark von Bad Soden am Taunus, um über ihren Lieblingsdichter Clemens Brentano zu sprechen, über seine Irrungen und Wirrungen und über ein bemerkenswertes Konvolut von Aufzeichnungen und Skizzen, das im Original im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main aufbewahrt wird. Sie hören die Aufzeichnung vom 8. April. Es moderiert Ruth Fühner.
Herzlich willkommen zu diesem Abend für Clemens Brentano innerhalb der Reihe Handschriften der Romantik, neu gelesen, diesmal von Sibylle Levitscharow. Clemens Brentano, was könnte einem dazu einfallen, liebe Gäste im Badehaus von Bad Soden, liebe Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur? Zuerst ganz gewiss eben das Stichwort Romantik, zu deren zentralen Gestalten er gehörte, weil er erst in der Freundschaft, dann in der Kunst, schließlich in der Religion, dann wieder in der Kunst, jenes verlorene Paradies wieder zu gewinnen hoffte, das er mit dem frühen Tod der Mutter verloren hatte. Das zweite Stichwort ist natürlich Dichter, Dichtung, Gedichte. Die epochemachende Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn, die er mit dem Freund Achim von Arnim herausgegeben hat. Dann ist im Gedächtnis sicherlich das eine oder andere seiner eigenen über 1000 Gedichte, zum Beispiel die Ballade von der Lurelei, Urbild vieler folgender Femme Fatale, übrigens auch Vorbild für Heinrich Heine. Und dann flattert vielleicht noch so ein wunderbarer Märchentitel wie der von Gockel, Hinkel und Gackeleier durch die Luft. Und drittens taucht dann vielleicht irgendwo noch ganz tief hinten im Gedächtnis auf, war da nicht irgendwas, wurde der nicht so katholisch fromm im Alter? Und das weist uns schon in die richtige Richtung für diese Veranstaltung, auch wenn Brentano gerade mal um die 40 war, als er die Religion für sich entdeckte. Und genau um diese Episode seines Lebens geht es uns heute, um seine Beschäftigung mit der Nonne Anna Katharina Emmerich. Eine Beschäftigung, die die Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow schon seit langem fasziniert. Und überhaupt, Frau Levitscharow, haben Sie ein Faible für Clemens Brentano. Wie hat das angestellt, Ihr Lieblingsdichter zu werden?
Ich kann jetzt mich an das genaue Datum nicht mehr erinnern, aber ich schätze, so ab Mitte 20 habe ich Feuer gefangen. Und die Dichtung hat hauptsächlich gewirkt. Also seine Gedichte fand ich so sehr, sehr schnell umwerfend gut. Dann kam etwas später, aber nur 2-3 Jahre, ich kann mich ans Jahr nicht mehr besinnen, kam mal ein sehr, sehr schönes Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger. Ist auch doll aufgenommen, seine Brentanos katastrophale Verbindung zu Auguste Bussmann. Ja, war ja eine Höllenfahrt, in die er sich da in einer Beziehung begab. Und das war dann noch ein zweiter Schlag, der hinzukam. Das war etwas später. Und die Liebe zu seinen Gedichten, die ist aber bis heute geblieben. Für mich ist er absolut der Lieblingsdichter, das wird er immer bleiben.
Er hat auch ein satirisches Temperament gehabt. Ich könnte mir vorstellen, das liegt Ihnen auch nahe.
Ja, aber das ist nicht seine Hauptqualität, würde ich sagen. Gut, er hat natürlich auch, er hat Schmähgedichte geschrieben, zum Beispiel, also gerade auf diese verunglückte Liaison mit Auguste Bussmann. Da, ich meine, es gibt kaum schwereres Rachegedicht gegenüber einer Frau, du liederliches Weib mit deinen liederlichen Brüsten und so weiter. Also das ist schon ein sehr scharfer Tobak, ja. Aber in der Regel sind seine Gedichte auch umweht von großer Melancholie. Und das ist für mich die eigentliche Schönheit der Sache.
Und er ist eben einer, der das beides gelebt hat, also ein Mann mit starken Stimmungsumschwüngen.
Ja, er war ein schwieriger Geselle. Der war, ich glaube, im Umgang ziemlich fürchterlich auch. Das kann man schon so sagen, weil er war drastisch in seinen Leidenschaften. Er hat die Frauen auch eigentlich in die Flucht fast gejagt durch seine überbordenden Ansprüche. Und Sophie Marot, die Frau, die er sehr geliebt hat, die ja früh verstarb, die ist eigentlich ihm nur entkommen durch den Tod. Also sonst, man kann sich nicht vorstellen, dass die 10 Jahre gemütlich miteinander gelebt hätten. Das ist undenkbar bei Brentano. Ja. Das heißt, er war ein solcher Sturmfex auch in der Liebe und alles, was, ich meine, wenn ich das nur dazu sagen darf, er war ja doch ein verstoßenes Kind, das muss man schon sagen. Der ist in frühen Jahren weggegeben worden, weil die Mutter überlastet war und zu viele Kinder bekommen hat. Und er ist bei einer Tante aufgewachsen mit einem prügelnden Alkoholiker als Ersatzvater. Das heißt, das hat er nicht verwunden und hat ein wunderbares Mutterbild gezimmert für sich und hat verzweifelt versucht, das in den Frauen wiederzufinden. Und aber mit höchstem Leid Leidenschaftsdruck hat er sich an die Rang gemacht. Und die meisten sind davor auch einfach erschrocken. Ja. Das kann man verstehen. Ja.
Also immer wieder die Suche nach so einer mütterlichen Figur, fürchterlich fehlgeschlagen. Einmal eben eine Ehe, wo die Frau sozusagen sich in den Tod flüchtet. Die zweite, Auguste Bussmann, die mit ihm so eine Art Liebesroman zu leben versucht, was auch schief geht. Wie führt der Weg von dort zu dieser Lebenskrise, Sinnkrise, die er um die 40 erlebt?
Ja gut, die Hinwendung zur Religion hatte da schon begonnen. Das hat nicht die Emmerich bewirkt, sondern das war schon vorher, das ertastete sich da wieder zurück. Also das Fieber ist aber wirklich mit der Emmerich vollends ausgebrochen. Davor war das noch eine, kann man sagen, eine einigermaßen eine Vernunfthandlung. Und nicht zu vergessen, eine große Liebeswallung und Liebesaufregung steht am Anfang der Emmerich-Geschichte. Er war vollkommen verliebt in eine 18-Jährige, in Luise Hensel, die später übrigens auch eine bedeutende Lieddichterin wurde. Ja, sie war eine ganz kluge Person. Und diese Aufwallung hat er hinübergetragen ans Bett der Emmerich. Also das war, er war wieder in Liebesglut und dieser Mann hat da ja einiges zustande gebracht, wenn er in diesem Zustand war. Und das hat auch seine Religiosität, die neugewonnene oder zurückgewonnene, total durchdrängt. Ja, das war ein Liebesenthusiast, der sich katholisch noch dazu entzündet hat.
Während er vorher schon mal so im neupietistischen Kreis versucht hatte, ja, seine religiösen Bedürfnisse zu stillen. Diese Beziehung mit der Luise Hensel, die führt ihn zum Katholizismus und führt ihn auch zu einer Generalbeichte, die dafür notwendig war. Die muss man eigentlich von Mund zu Ohr ableisten, aber er hat sie auch schriftlich formuliert, hat sie auch der Luise gegeben und für die war er von da an eine ziemlich schwierige Beziehung, oder?
Ich glaube schon vorher. Also ich meine, man kennt ja Liebesbriefe von ihm, sei es an die Günderode, sei es spätere auch, die sind ja von einer solchen Wallungsenergie. Also die Frau möchte ich sehen, die das einfach so kühl nimmt, ja, und senkt und ein bisschen Abstreich davon. Und er war sehr viel älter auch als Luise Hensel. Luise Hensel war damals 18. Und ich glaube, die hat sich sehr, sehr schnell vor ihm gefürchtet. Das nehme ich schon an.
Es ist aber ein bisschen auch die Zeit, dass er seine Rettung in der Religion sucht. Man ist ein bisschen aufklärungsmüde, oder?
Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts.
Na stark, ich meine, die Aufklärung mit ihrer auch technischen und mit ihrer Wissenschaftsfixiertheit hat natürlich den beginnenden Romantikern einfach nicht behagt. Ja? Das heißt, sie haben zu Recht, kann man auch sagen, bis zum gewissen Grade an die fantastische Seite des Menschen erinnert, an die nicht vernunftorientierte, die aber auch trotz allem ein anderes Ventil sucht, also für diese große Seite im Menschen. Und die Religion, das muss man ja schon so sagen, die katholische und die evangelische Religion hat ja doch so etwas wie, zumindest im Sinne der hochkochenden Energien, so etwas wie auch eine religiöse Vernunftbündelung vorgenommen. Die waren ja eigentlich trotz allem immer auch hoch vernünftig in ihrem Tun, in der Form der Ritualbindung und so weiter. Also die haben ja immer versucht, das nicht ganz so aufbranden zu lassen, wie eben ein Brentano dann eben wurde. Ja.
Selbst Brentano kommt ja darum nicht herum, in der Skrupulosität zum Beispiel, indem er die Visionen der Anna Katharina Emmerich aufzeichnet. Und zwar wirklich auch aufzeichnet. Wir werden danach anhand der Handschriften noch extra drüber sprechen. Was ist das für eine Frau?
Naja, zunächst mal ist sie arm, ganz armes Mädchen, ja, die 12 Kinder oder ja, sie, ich glaube, es war das Kleinste oder das Zweitkleinste, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bitterarm, ein gehudeltes Wesen, ja, von Anbeginn an, das nichts zu bestellen hatte in der Welt, rachitisch, also mit einem schweren Leiden auch geschlagen. Und die wirklich ein bitterarmes Mäusle einfach, ja, das für einfachste Dienste vorgesehen war. Und die in ein Kloster geht und dort ihre große Erleuchtung hat. Und natürlich mit dieser Form der Erleuchtung und dann der Stigmatisierungen, die sich einstellen, ein vollkommen anderer, besonderer Mensch wird. Menschen kommen an ihr Bett und wollen die Wunden berühren und so weiter. Also das ist ein gedrücktes kleines Mädchen, das also plötzlich doch vor einer bedeutenden Zuschauerschar seine Leiden aufführt, ja, und sich in die Leiden auch hineinsteigert und visionär wird. Das ist schon eine sehr, sehr berührende Figur. Und zwar auch in Bezug auf die Armut, ja. Also ein armer Mensch, ja, der aber natürlich religiös aufgewachsen ist und dann diese große Ladungsenergie plötzlich entfacht. Das ist ja schon auch was Tolles.
Wie kommt Clemens Brentano zu ihr?
Er kommt zu ihr durch die Vermittlung seines Bruders eigentlich. Und Luise Händel hat dann auch bald ihre Finger im Spiel oder das schaukelt sich dann wechselseitig aus. Aber es ist eigentlich der Bruder Christian, der ihm davon berichtet.
Und der ist Arzt?
Ja.
Und hat ein wissenschaftliches oder auch ein religiöses Interesse
an dieser Figur? Beides, aber nicht so brennend wie Clemens Brentano. Also das war bei ihm reduzierter. Aber er war der Kontaktleger, wenn man so will.
So, und jetzt nähern wir uns der ersten Begegnung Clemens Brentanos mit Anna-Katharina Emmerich an. Und ich freue mich sehr, dass wir Christoph Pütthoff vom Schauspiel Frankfurt gewinnen konnten, Clemens Brentano heute Abend seine Stimme zu leihen. Wir beginnen mit einem Tagebucheintrag, in dem mit wahrscheinlich etwas gefälschtem Datum die erste Begegnung eben geschildert wird. Und der Franz Wilhelm Wesener, dessen Name da fällt und an den auch der anschließende Brief gerichtet ist, ist der Kreisphysikus von Dülmen in Westfalen, wo eben die Emmerich lebt und ihr Bett nicht mehr verlässt. Kreisphysikus und ihr Arzt, bitte.
Tagebuch. Donnerstag, den 24. September 1818, kam ich um 10 Uhr in Dülmen an. Wesener kündigte mich der Emmerich an, damit sie nicht zu sehr erschrecken möge. Sie freute sich, mich zu sehen. Durch eine Scheune und alte Kellerräume eine steinerne Wendeltreppe hinauf. Wir klopften. Die Schwester als Magd öffnete. Durch die kleine Küche traten wir in die Eckstube, wo sie liegt. Sie streckte mir die stigmatisierten Hände freudig entgegen und sagte freudig, »Nu sieh, man kann doch den Bruder nicht in ihm verkennen.« Ich war durch ihre wunden Hände auch gar auf keine Weise erschüttert. Es freute mich, dass sie ein so heiliges, edles Zeichen an sich trug, und mit ungemeiner innerer Freude bewegte mich ihr reines, unschuldiges Antlitz. Ihre lebhaften braunen Augen, ihr freundlicher reiner Mund, ihre freudig geröteten Wangen, die unschuldige frohe Raschheit ihrer Rede. Ich war gleich zu Haus. Ich verstand und empfand alles um mich her. Ich war ruhig. Ich war wie damals, als ich ein anderes gutes Wesen kennenlernte. Ich empfand mit jedem Worte, das sie sprach, dass aller Kampf, alles Leid um Jesu Willen schöner macht. Dass alle, die demütig und einfältig sind, sich ähnlich werden und dass das Leben guter Menschen untereinander ein Leben wie im Himmel ist. Ich fand in ihrem Angesicht und ganzen Wesen keine Spur von Spannung und Exaltation. Eine reine Fröhlichkeit, ja oft Lustigkeit und unschuldigen Mutwill. Ihre Worte sind keine breite Moral, keine schwere Predigt der Entsagung, ebenso wenig eine widrige Süßigkeit und Liebelei. Sie spricht von Jesu wie von dem liebsten, erprobtesten Freund, dem man alles abschwätzen und ablieben kann, wenn man sich ihm nur recht getrost und von Herzen naht. Alles, was sie sagt, ist schnell, kurz, einfach, einfältig, ganz schlicht, ohne breite Selbstgefälligkeit, aber voll Tiefe, voll Liebe, voll Leben und doch ganz ländlich, wie eine kluge, feine, frische, keusche, geprüfte, recht gesunde Seele. Sie lebt in der unbequemsten, ungeschicktesten Umgebung, unter vielen guten, rohen, einfältigen Priestern und Männern, mit einer neidischen, dummen, boshaften Schwester. Beständig todkrank, mit roher, plumper Pflege, alles leitend, die ganze Haushaltung führend, arbeitend, verlassen, gequält, umlärmt, halb wie ein Wundertier begafft und halb wie ein Aschenbrödel von der Schwester gehudelt. Ein elendes Leben, immer freundlich, mit tiefen Leiden um die Sünden anderer ringen. An Franz Wilhelm Wesener in Dülmen. Lieber Herr Doktor, Sie bitten mich, Ihnen, was ich heute bei Jungfer Emmerich während Ihrem ekstatischen Schlafe Auffallendes bemerkte, als einen Beitrag zu Ihrem ärztlichen Tagebuch über dieselbe mitzuteilen. Von Herzen gern, insoweit man dies kann. Jungfer Emmerich fand ich um 5:30 Uhr abends im Taulerus lesend. Pater Limberg betete sein Brevier, Bernhard Emmerich las. Ich nahm ihr den Taulerus ab, saß vor ihrem Bett und begann laut vorzulesen. Sie war ganz voll von jener lebendigen Heiterkeit, die sich ihrer Unschuld und Anmut wegen über alle Gemüter um sie her verbreitet, welche nicht grausam verschlossen sind. Unsere Lektüre war einige Male durch heitere Betrachtung und durch kindlichen Scherz, der sich natürlich an das Gelesene anknüpfte, kurz unterbrochen. Ich las von Tötung des eigenen Willens. Es dämmerte stark. Ich bemerkte, dass unsere Freundin mit rechts gesenktem Kopf, die linke Hand über die rechte hohl legend, eingeschlafen sei. Die Lage der Hände war etwa diese. Ich las mit Anstrengung gegen die Dunkelheit das Kapitel zu Ende. Pater Limberg ging abgerufen hinweg und ich blieb, da Bernhard zu P. Lambert ging, allein bei der Schlafenden. Der Gedanke, dass die Fromme mit ihrer Seele in heiligen Anschauungen sei, rührte mich, freundlich und vertraulich und ohne alle Erschütterung. Ich war mehr heiter als ernst, aber ich war auf die Weise gerührt, wie uns der Friede in der Natur stillen kann. In dieser Empfindung legte ich meine rechte Hand über ihre Hände und sie fasste meine Finger zwischen ihre Daumen und drückte sie abwechselnd heftiger, stärker und länger, in verschiedenen Pausen nachlassend und wieder drückend. Wollte ich die Hand zurückziehen, so fasste sie fester. Ließ ich sie lange ruhen, so ward der Druck loser. Ihre Hände hatten durchaus eine angenehme Blutwärme mit schier unmerklicher Ausdünstung. Ich fühlte mit meiner linken den Puls ihrer rechten Hand. Ich verstehe gar nichts vom Puls. Aber wenn ich ihn mit dem meinigen vergleiche, finde ich den meinigen wellenförmiger anzufühlen. Und bei ihr war die Aderschwellung, als wenn man kleine Stäbe durch die Ader schöbe. Übrigens war der Schlag stark und gleichmäßig. Ihr Antlitz hatte den Ausdruck des höchsten Grades von seligem Lächeln, so dass ich jeden Augenblick wirkliches Lachen voller Freude oder freudige Rede erwarten konnte. Sie sah aus wie jemand, der das Angenehmste, Erfreulichste, ja Heiligste mit hoher Vertraulichkeit ganz unbelauscht anschauen darf und wirklich anschaut.
Vielen Dank, Christoph Hütthoff. Ja, das Evangelium selbst erleben, Sibylle Levitscharow, das war es, was Clemens Brentano mit der Emmerich erlebt hat. Er war eigentlich nur noch einen Schritt weit davon entfernt, von jemandem, der das selber erlebt hat. Mir kam gerade so der Gedanke, ob er vielleicht neidisch auf sie war?
Neidisch weiß ich, naja, das ist vielleicht doch zu stark, weil er dazu war, zunächst einmal die Liebe und Bewunderung zu groß, die dann abkühlte, wie wir wissen, aber zunächst mal war das doch das überwältigende Gefühl der Hinneigung zu dieser Wundernatur, die ihm da darbot. Und ich glaube eher, dass er am Anfang so etwas verspürte wie sein eigenes religiöses Tasten, das von Anfang an fantastisch auch überwölbt war und leidenschaftlich war. Er war ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, dass er da sicher auch eine Figur gefunden hatte zunächst, die ihn da in ein richtiges Fahrwasser bringen wollte. Das konnten die Priester offenbar nicht, weil die ihm auch zu vernunftgläubig waren. Aber in der Emmerich hat er ja so etwas wie ein Leitwesen gesehen sehr schnell, das ihn auf diesem religiösen Weg hat befestigen können und ihm auch noch einen ungeheuren Schauder wunderlicher Art verschaffte, weil er plötzlich als Literat auch ungeheuer angeregt wurde. Weil diese Botschaften, die da ermittelt wurden und über die Überlieferungen, auf die sie auch ansprach und die sie weiterspann in den Visionen, das ist ja etwas Tolles für einen Schriftsteller, also zumindest seine Ausrichtung.
5,5 Jahre hält das aus am Bett dieser Seherin. Was genau sieht die?
Besonders stark ist, aber da hat auch Clemens Brentano sie immer auch ein bisschen drauf hingeleitet, ist natürlich der Leidensweg, die Passionsgeschichte. Das nimmt schon einen sehr, sehr, sehr großen Raum ein. Und da geht es ja sehr weiter. Da schaut sie genau, wie der Nagel eingeschlagen wird, wie die Füße noch ein bisschen vom Klötzle entfernt sind und runtergezogen werden. Also da ist ja ein großes, man kann auch fast ein bisschen Kess modern sagen, fast ein großes sadistisches Panoptikum eröffnet. Also da ist das Leiden bis en Detail ausgemalt. Aber es ist nicht nur der Leidensweg, es sind natürlich auch ganz andere Dinge, auf die sie dann zusammenkommen. Sie Visionär, eher natürlich mit Anregungen.
Er fängt ja dann an, eben aufzuschreiben. Verändert sich das, was er da schreibt, sein Interesse an dem, was sie erzählt?
Er hat zunächst einmal sich auch als tapferer Protokollant versucht.
Also und als Biograf.
Als Biograf, natürlich. Er wollte ja eine große Emmerich-Biografie schreiben. Und da ging aber seine Vorstellung doch auch gleich sehr weit. Und das ist das Überspannte an Brentano. Er sah in der Emmerich so etwas wie eine zweite jesuanische Gestalt auf Erden. Und er, Brentano, war ihr Apostel. Und das muss man wörtlich nehmen. Das war nicht irgendwie im übertragenen Sinn, ja, also als Scherz oder mal leichthin formuliert. Das nahm er ernst.
Und er hat dann mit ihr ja auch kofabuliert.
Ja, ich meine, das muss man sich schon als Duett vorstellen. Das war ein wunderbares Duett, zunächst einmal die erste Zeit, an gemeinsamer Vorstellungsergründung, die dann im Falle der Nonne natürlich sehr weit ging. Ja. Und er war der begeisterte Lieferant. Er hat das Brennmaterial geliefert, kann man sagen. Ja.
Duett, sagen Sie, aber es gibt ja am Anfang zumindest auch so eine geheime Dritte im Bunde.
Ja.
Und eine gewisse Erotik, die da eine Rolle spielt. Da kommt die Luise Hensel wieder ins Spiel.
Ja, die war der Triebkraft ja zunächst. Ohne die Luise Hensel wäre er wahrscheinlich nie dahin gelangt. Also der Bruder hätte da vermutlich nicht gereicht. Und er hat natürlich auch sein großes funkelndes, glühendes Liebesbegehren, hat er natürlich auch am Bette der Emmerich ausgetobt in gewisser Weise. Eigentlich hat er auch seine innigste Herzensangelegenheit der Zeit, eine unfruchtbare Liebe vor ihr ausgebreitet und auch sie versucht natürlich religiös zu inspirieren, dass da vielleicht doch etwas draus wird noch. Das war sehr komisch auch, ja. Also das inbrünstig sehr, sehr Weltliche verbunden mit dem auch tief Religiösen, das nicht nur lächerlich ist. Also es ist einfach beides, ja.
Es ist von einer gewissen Brutalität Brentanos auch gegenüber der Visionärin, der Bettlägerin, der Kranken die Rede.
Also zum einen, er hat ja am Anfang, was Sie jetzt vorgetragen haben über den Brief an den Arzt, das klingt ja noch sehr vernünftig, aber die haben sich heillos zerstritten. Also Brentano hat sich wirklich in diesem Dorf jeden zum Feind gemacht, ja. Und es ist ein Wunder, dass er es da so lange ausgehalten hat. Ich meine, Brentano war ein vermögender Mann, der hockt in einer schrecklichen Absteige. Der hat es nur mit Leuten zu tun, die ihn nicht verputzen können, in kürzester Zeit. Und er hält da 5,5 Jahre durch. Das ist sehr, sehr lange, verstreitet sich mit jedem. Die Leute haben ihm vom Acker gewünscht, weil er die Nonne derartig in Beschlag genommen hat. Also der wollte ja eigentlich auch gar niemand mehr ranlassen. Ja? Und die Umgebung hat auch gespürt, dass das zu weit ging, dass sie von ihm ja aufgefressen wurde eigentlich. Also der hat sie überstrapaziert und das endete ja dann doch auch auf die Dauer schrecklich, weil er dann auch großen Abstand nahm und er war sehr, sehr kalt, als sie dann starb.
Jetzt vielleicht erstmal steigen wir ein bisschen noch näher ein in die Stigmatisierung und zugleich in unsere erste Handschrift, die wir vor uns haben. Christoph Pütthoff liest jetzt erstmal, was da zu lesen wäre, wenn man diese Schrift, die nicht so wahnsinnig schwer zu entziffern ist, aber wenn man sie besser beherrschte, als wir das vielleicht alle tun. Also eigene Bemerkungen über die sogenannte Dornenkrone.
Während beinahe 4 Jahren, von 1819 bis 1823, in täglichem ganz vertrauten Umgange mit der Kranken, habe ich das Bluten und Schmerzen ihres Kopfes sehr oft gesehen. Wenngleich niemals auf die Weise, dass sie mit entblößtem Haupte vor mir gelegen und dass ich das unmittelbare Hervordringen der Blutstropfen aus ihrer Stirne gesehen hätte. Aber ich sah, dass sie in sinnlosem Schmerzenszustand den Kopf, den sie mit einer breiten Dornkrone umgeben fühlte und unmöglich auf das Kissen legen konnte, im Bette durch Unterlagen unterstützt, mühsam aufrecht sitzend, wie eine Last von Marter auf dem Halse schwankend wiegte, während ganzen Stunden unter unsäglicher Pein. Und öfter habe ich ihr denselben durch 2 vorgehaltene Finger unter dem Nasenbein kürzere oder längere Zeit unterstützt, weil ich ihr Leiden, wobei ihr der Angstschweiß über das bleiche Antlitz strömte ohne Versuch irgendeiner Linderung nicht mehr ansehen konnte. In solchem Zustand brachte sie sehr viele Nächte ohne alle Hilfe, ohne alle Teilnahme verlassen zu. Es erfolgte gewöhnlich einige Linderung durch stärkeren oder schwächeren Bluterguss um Stirne, Schläfe und Hinterhaupt. Ich sah einst nach solcher Pein das Blut in einzelnen Strömen unter der Kopfbinde hervor, über ihr Antlitz in dem Maße niederrinnen, dass man einiges in den Falten ihres Halstuches hätte aufschöpfen können, ehe es davon eingesogen wurde. Die Menge des Blutes, welche ihr Kopf ergoss, war wie die anderen Blutungen bald stärker, bald schwächer. Auch schien manchmal ein Teil stärker zu bluten, wenn der andere es in schwächerem Maße tat. Es konnten aber die Blutungen des Kopfes und namentlich die blutenden Punkte desselben schwerer genau berechnet werden, weil der größte Teil derselben in den Haarwuchs fiel und von diesem eingesogen ward. Dass aber auch an diesen Stellen die Blutergießungen bedeutend sein mussten, bezeichneten die größeren Blutflecke in ihren Mützen rings um das Haupt. Denn hier, wo das Blut erst den eingeschlossenen Haarwuchs durchdrang und sich so aus mehreren Blutpunkten vereinigte, zeigten sich größere Flecke in geringerer Anzahl, wie in der Kopfbinde, wo sie die nackte Stirn unmittelbar berührt hatte, sich kleinere Blutpunkte in größerer Menge abdrückten. Ihre Kopfbedeckung hatte folgende Gestalt, und der punktierte Kreis der Blutung drückte sich daher in der Binde nun folgendermaßen ab. Lief aber in der Mütze, wenn sie abgenommen und die hintere Strippe aufgezogen war, folgendermaßen herum. Dieses Muster ist nach der Mütze, welche sie nach der oben erwähnten Blutung am 9. Februar 1821 morgens 9 Uhr abgenommen und die ich noch besitze, abgebildet. Mehrere Mützen würden nach den Blutungen ziemlich in derselben Richtung, jedoch vielleicht in verschiedener Stellung die Blutflecken enthalten, durch die Lage der Haare und die Heftigkeit des Ergusses variierend. Kreisphysikus Wesener sagt in der Krankengeschichte der Emmerich, welche er auf Aufforderung der Preußischen Untersuchungskommission 13. August 1813 verfertigte, von der Kopfblutung, dass am Freitag der obere Teil des Schädels in einer ungefähr fingerbreiten Linie, welches das Stirnbein, die beiden Schlafbeine und die Spitze des Hinterhauptbeins berührte, Serum ausschwitzte, das sich röter und röter färbte und endlich als cruor sanguinis verhielt. Weiter sagt er in schriftlicher Beantwortung der ihm von jener Kommission vorgelegten Fragen, dem Kopfbluten gingen heftig stechende Schmerzen voraus. Ich habe den Ort der Blutung nie untersucht, als wenn ich das Blut schon unter oder durch die Kopfbinde hervorgedrungen sah oder wenn heftige Schmerzen der Kranken mich bestimmten, die Kopfbinde abzunehmen. Und dann fand ich meistens schon Blutstropfen darin. Allemal bluteten mehrere Punkte zugleich, wie es mir schien. Das Blut war flüssig, gerann aber bald und bildete Streifen auf Stirn und Gesicht, wenn es niedergeflossen war. Ein einziges Mal habe ich in Verbindung mit Herrn Medizinalrat Drofel gleich nach Erscheinung der Blutstropfen die Stirne ganz rein mit lauwarmem Wasser abgewaschen und die Quellen der Blutung mit einer Lupe, Vergrößerungsglas, gesucht. Wir fanden aber nichts als etwa einige erweiterte Hautpori. Ob nach dieser Operation der Kopf an diesen Tagen noch mehr blutete, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern.
Also kleine Anmerkung, die Untersuchungskommission, von der da die Rede ist, die kam also von der preußischen Regierung. Der Kreisphysikus Wegner tauchte ja da eben auch wieder auf. Also man war da überhaupt nicht begeistert von dem Zulauf zu dieser katholischen Visionärin und es gab mehrere Untersuchungskommissionen, die sie eben als Betrügerin entlarven sollten. Und Brentano schwor natürlich Stein und Bein, immer dabei gewesen zu sein, wenn sie blutete und dass da keine äußeren Machinationen zu beobachten gewesen sind. Lassen Sie uns mal die Handschrift ein bisschen anschauen. Also da, wo Christoph Pütthoff eben Pausen gemacht hat, da sind eben in diesem Manuskript von Clemens Brentano Zeichnungen zu sehen. Sibylle Levitscharow, mögen Sie uns den mal ein bisschen beschreiben und sagen, wie die auf Sie wirken?
Sie reden jetzt von den Kopfzeichnungen, genau. Den Kopfbinden. Naja, ich war überrascht davon. Ich kannte nur die Publikation des Hochstiftes, also in der Staatsbibliothek in Berlin. Und ich wusste nicht, dass solche Zeichnungen überhaupt drin sind. Das hat mich sehr überrascht. Und da ist schon auch der Versuch, das möglichst genau wiederzugeben. Also sozusagen die Anlage der Kopfbinde, wie sie geschlungen wird und so weiter. Das ist doch schon große Klasse.
Ja, also drei Köpfchen sieht man hier nebeneinander. Genau. Die Emmerich soll sie sein mit Strubbelhaar, ohne Binde. Dann genau. Die erste Haube und schließlich noch eine Binde darum herumgewunden.
Und dann wird. Die Blutmale, wo das Blut durchgesickert ist und so weiter. Also er hat ja da wirklich versucht, eigentlich jetzt wie ein wissenschaftlicher Begleiter das Phänomen auch zu untersuchen und es aufzuzeichnen. Also er war da durchaus um Exaktheit auch bemüht.
Jetzt fiel eben das Stichwort Hochstift. Dort liegt dieser Brentano-Nachlass. Wir haben ja geschildert, wie Brentano mitgeschrieben hat, also 5,5 Jahre. Das sind rund 14.000 Seiten, die heute durch Verwandtschaftsbeziehungen von Brentano gelandet sind beim Redentoristenorden in Rom. Also dem gehören die jetzt. Die eine Hälfte, die andere Hälfte ebenfalls bei den Redentoristen, aber in Niederbayern. Und das Hochstift hat freundlicherweise für uns die Erlaubnis eingeholt bei diesem Orden, dass wir das heute Abend hier auch zeigen dürfen. Nur ein Bruchteil dieses Konvoluts ist veröffentlicht. Aber der Anteil, über den wir vorhin gesprochen haben, also diese Passion Christi, das ist das Einzige, was zu Brentanos Lebzeiten fertiggestellt wurde, 1833, gibt es heute zu kaufen in katholischen Wallfahrtsorten oder in katholischen Buchläden. Man kann sich vorstellen, durch wie viele Hände diese Handschriften seither gegangen sind. Wir werden da nochmal nachher bei einer zweiten Betrachtung drauf zu sprechen kommen. Kommen aber jetzt noch zu einem Anschlusstext an diese Dornenkronenzeichnung, nämlich die Emmerich lebte so etwas wie die Imitatio Christi, also die Nachfolge Jesu. Sie hat sich da selbst in dieser Rolle gesehen. Und wir hören jetzt Brentano über ihre Vision von Jesu Dornkrönung und Verspottung.
Die Krönung und Verspottung Jesu geschah im inneren Hofe des Wachhauses, das über den Gefängnissen an dem Forum stand. Es war mit Säulen umgeben und die Eingänge waren geöffnet. Es waren etwa 50 niederträchtige Schurken vom Tross, Knechte der Gefangenenwärter, Schergen, Buben, Sklaven und die Geißelknechte, welche bei dieser Misshandlung Jesu tätigen teilnahmen. Anfangs drängte sich das Volk heran, aber bald umgaben 1000 römische Soldaten das Gebäude. Sie standen in Reih und Glied, höhnten und lachten und gaben dadurch der Prahlerei der Quäler Jesu allerlei Veranlassung, sein Leiden zu vermehren. Denn ihr Gelächter und ihre Späße munterten diese auf, wie der Beifall die Schauspieler. Sie hatten den Fuß einer alten Säule in die Mitte gewälzt. Es war ein Loch darin, worin sonst wohl die Säule mochte befestigt gewesen sein. Darauf setzten sie einen niedern, runden Schemel, der hinten eine Handhabe zum Anfassen hatte, und sie legten aus Bosheit spitzige Steine und Scherben darauf. Sie rissen Jesu abermals alle Kleidung von seinem verwundeten Leibe und legten ihm einen alten, roten, zerrissenen, kurzen Soldatenmantel um, der nicht an die Knie reichte. Es hingen hier und da Fetzen von gelben Quasten daran. Er lag in einem Winkel der Schergenkammer, und sie pflegten, ihn den gegeißelten Verbrechern umzutun, entweder das Blut darin zu trocknen oder sie zu verspotten. Nun schleppten sie Jesum zu dem mit Scherben und Steinen bedeckten Stuhl und stießen ihn mit dem verwundeten, entblößten Leibe heftig darauf nieder. Sie setzten ihm sodann die Dornenkrone auf. Sie gaben ihm ein dickes Schilfrohr in die Hand mit einem Busche oben. Alles das taten sie mit einer höhnenden Feierlichkeit, als krönten sie ihn wirklich zum König. Sie nahmen ihm das Rohr aus der Hand, schlugen heftig auf die Krone damit, das Blut füllte seine Augen. Sie knieten vor ihm nieder, streckten die Zunge vor ihm aus, schlugen und spien ihm in das Angesicht und schrien: Sei gegrüßt, du König der Juden! Sie warfen ihn unter Hohngelächter mit dem Stuhle um und stießen ihn wieder von Neuem darauf.
Ja, Sibylle Libitscharow, irgendwie ist man angesichts dieser Schilderungen doch ein bisschen dafür dankbar, dass die Evangelisten so zurückhaltend geschrieben haben.
Nein, ich möchte Brentano nicht missen, weil das ist eine hochpotente literarische Form. Das ist natürlich was ganz anderes als die biblische Überlieferung, die ja sehr, sehr knapp ist. Der Bibeltext ist ja parataktisch geschrieben, also kurz gehalten, mit schwarzen Löchern dazwischen. Da gibt es diese Details, bis auf ganz wenige, gibt es überhaupt nicht. Ja? Aber das ist Literatur pur, was sonst? Ja? Das heißt, es ist eine glänzende Ausmalung des großen Dramas mit wunderlichen Details und natürlich da auch der Beglaubigungseifer. Ja. Umso mehr Details man jetzt bringen kann, umso stärker wird natürlich die Wahrheit beschworen. Ja. Aber es ist ein ganz und gar literarisches Vorhaben. Das muss man sich klar machen. Also das ist Literatur.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das zweite Handschriftenblatt hier schauen, da ist ja wild gearbeitet worden auf der einen Seite, also die Schrift erstmal, die ja immer zeitnah gewesen ist an dem, was die Emmerich Brentano erzählt hat. Also gar nicht so genialisch, sondern sehr gut lesbar, sehr klein im Übrigen auch im Original. Also im Hochstift sagt man, man habe niemanden anderen da, keinen anderen Autor, der so klein geschrieben habe wie Brentano. Aber man sieht, das ist hier schon der Ansatz der Bearbeitung. Also er hat erst auf Folioblätter diese großen Blätter geschrieben, hat die dann durchgeschnitten in der Mitte und sie so geklebt, dass ein breiter Rand für den Kommentar übrig bleibt. Und das sind ja nicht immer seine Kommentare, was da steht.
Ja, ich habe heute auch im Hochstift das im Original noch einmal ein paar Blätter gesehen. Ich war vollkommen überrascht, weil ich kannte die Handschrift nicht. Und ich war völlig überrascht, weil bei so einem Temperamentsbrausekopf wird man denken, der schreibt wie Napoleon, riesig. Ja. Nein, Mauseschriftle, und zwar sehr, sehr beherrscht. Ja. Das ist ein toller Kontrast, ja, würde man nicht denken. Und ich habe im Hochstift viele andere Konvolute auch gesehen. Die Schrift bleibt immer sehr klein und sie ist, wenn man sich einliest, glaube ich, auch relativ leicht lesbar. Also da kommt man schneller durch als bei vielen anderen Handschriften der Zeit.
Wir haben noch ein drittes Handschriftenblatt. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als im Original, nämlich aufgefaltet sozusagen. Das ist so eine Art Anziehpuppe.
Genau. Ich habe sie heute im Original gesehen. Das ist genauso wie, übrigens auch wie frühere Kinderbücher für Mädchen waren. Also die sahen eigentlich ähnlich aus, nur dass es jetzt einfarbig ist. Aber genauso gibt es Kinderbücher aus der Zeit übrigens auch, die so sind.
Also da hat Frau Emmerich ihm einen orientalischen, ich glaube einen hohen Priester, ja, geschildert. Und nach dieser Anleitung hat er eben Brentano diese Figur gemalt mit angedeuteten hebräischen Schriftzeichen auf dem Gürtel, einer Stola, die über den rechten Arm hängt. Dann haben wir eine Weste, die ganz oben drüber gezogen wird, und als zweite Lage, was ist das wohl?
Das weiß ich nicht genau, aber das ist eigentlich der priesterliche Überhang noch. Gibt's ja auch verschiedene.
Skapulier ist das, glaube ich.
Skapulier könnte es sein, ja, genau. Ja.
Also im Zuge seines religiösen Bekehrungseifers lässt Brentano seine sehr umfangreiche Bibliothek versteigern, also auch das Teil seiner Konversion. Und Achim von Arnim ist ihm da sehr hilfreich, bekommt aber nur einen Brief, in dem Brentano Jesus als seinen wahren Freund bezeichnet, was vielleicht für den Uraltfreund Brentano nicht so besonders erfreulich war. Und jetzt ist wieder Christoph Pütthoff mit besagtem Brief an der Reihe. Und dass Brentano über all dem seinen Blick für ganz andere Dinge, nämlich für das real existierende Elend, nicht verloren hat, das hören wir anschließend.
An Achim von Arnim in Wiepersdorf. Mein lieber, edler Freund und Bruder, ich habe heute deinen liebevollen Brief vom 24. April aus Berlin erhalten. So oft du mir schriebst, seit wir uns kennen, habe ich dasselbe Gefühl gehabt, dass ich mich nie irrte, indem ich dich liebte. Ja, lieber Bruder, ich habe immer gefühlt, es sei Gutes und Göttliches in uns, das gern beisammen sein möchte, aber das keine Form finden könne, in der es sich würdig opfern könne, keinen Altar, keinen Gott. So haben wir dann lange mannigfaltig, mehr oder weniger irrend, allerlei Götzen geschmückt, mit Gedanken, Wort und Werk. Aber wir haben uns doch geliebt und lieben uns noch. Das ist die Geschichte aller Freundschaft und Liebe, der durch die erste Sünde zerstreuten Menschen, wenn sie sich nicht vereinen in dem einen, der sie alle gesammelt, Jesus Christus, durch seine heilige katholische Kirche. Lass dich den Beinamen nicht stören, ich bin viel zu schwach und unwissend, um mit diesem Beinamen polemisch auf den Tisch klopfen zu wollen. Ich habe nur keinen anderen Weg gefunden, der meinen Unglauben, meine Sünde, meine Verderbtheit und alle meine verirrten Fähigkeiten gesammelt, gerichtet und geführt hat. Auf das ich sagen kann, ich habe nichts verloren, nichts vergeudet. Denn ich habe die Kirche gefunden, in welcher alles ganz und unvergänglich ist und in der selbst der Tod geheilt wird. Es geht mir nun immer gut. Und ich habe kein Leid als sein Leid, die Last des Lammes, welches trug und noch trägt die Sünden der Welt, welche von meinem Standpunkt der Reue und des Mitleidens in Jesu Christo aus auch meine Sünden sind. Ich habe nach allen Richtungen meines Geistes und meines Herzens eine weitere Aussicht, einen größeren Spielraum und Arbeitsraum, seit ich durch Gottes Erbarmung in die Mitte seiner Verheißungen in seine Kirche zurückgekehrt. Sie ist der Triumphbogen, durch welchen alle Geschichte durch muss zum Gericht. Ich habe gar nichts aufgegeben. Ich bin nur näher zur Quelle alles Guten und Schönen getreten. Deine Rührung bei der Auktion meiner mühsam gesammelten Bücher ziert dein mildes und alles gute Streben gerechtwürdigendes Herz. Denn diese Rührung hat eine tiefere Basis. Sie entspringt aus dem Gefühl, welches mich in den Tempel, in die Freistätte, zum Altar, dem Zufluchtsorte vor dem Gericht der Zeit getrieben hat. Aus der Wahrheit des Gefühls, dass wir kein Bleiben auf Erden und dass wir uns auf die Achse stützen müssen. Denn die Räder gehen um, schleudern uns, zerschmettern uns, wenn sie den Weg messen. Wie fremd mir alle diese Bücher waren, kannst du daraus ermessen, dass ich den Katalog nicht einmal gelesen. Ich habe die Empfindung, der Ertrag des Verkaufs sei mir geschenkt. Ein Kind, das sich die Mütze voll Haselnüsse pflückt, hat sie teurer erkauft als ich dies Geld, mit dem ich allerlei Gottessegen stiften kann. Könnte ich alle unnütze, vergebliche Gedanken und Worte, die in ihrer Art ebenso kostbar und kurios und leider noch viel teurer und mühsamer und unter ebenso täuschenden, schönen Strebungen gesammelt sind, auch so gut loswerden? Ich wäre der glücklichste, reichste und noch dazu einer der vollkommensten Menschen. Ich will heute besonders deiner im Gebete gedenken. Und nur mit diesem Entschluss kann ich glauben, dass ich hier schließen darf, wer nicht so tut, wird nie fertig. Ja, fängt nie an. Dein Klebrenn. An Claudine Piotta in Frankfurt am Main. Liebe Claudine, ich habe vor einigen Wochen einen langen Brief an dich angefangen. Aber ich habe noch nicht dazu kommen können, ihn zu vollenden. Er sollte ein Bettelbrief werden und holte so weit aus, dass meine Zeit verzehrt war, ehe ich zur Sache kam. Ich will also die Sache hierher schreiben und hoffe, dir das andere bald nachzuliefern. Ich bitte dich nämlich von dir und den guten Kindern des Georgs und der Merline und Toni und allen guten milden Menschen, mir einen Bettelsack voll allerlei Flicken und Lappen, alten Kleidern, altem Linnen und Bändeln, Schnüren und Stoff jeder Art, es sei, was es sei, zusammenzubetteln. Und wenn du einen rechten Sack voll beisammen hast, so lasst ihn zumachen und an mich hierher senden. Ich kenne hier arme, fromme Leute, welche mit besonderem Segen alle solche Lappen zur Kleidung Neugeborener und kleiner Schulkinder verarbeitet. Die Armut ist hier so groß, dass manche Wöchnerin nicht hat, ihr Kind zu bedecken. Viele Kinder sind so elend bekleidet, dass sie kaum zur Schule und Kirche können. Und es ist ihnen mit einem alten Lappenzeug oft der Weg zur Lehre und zum Empfang aller Kirchengnaden bereitet. Ich habe von meinen Freunden in Bockholt und der lieben Frau Hirn in Köln schon einmal solche Lappen erhalten und es ist viel Gutes mitgewirkt worden. Nun habe ich aber zu Haus niemand recht Vertrautes als dich. Und ich wende mich also an dich mit der Bitte. Der Dank und das Gebet der Armen und auch derjenigen, durch deren fromme Bemühung den Höchstbedürftigen diese Gaben bereitet werden, soll dir und allen Gebenden reichlich zukommen. Und ich zweifle nicht, dass du von jeher fühlend aus dem Gnadenbrunnen gegenseitigen Gebets getrunken hast. Es werden mit diesen Geschenken besonders arme Neugeborene gegen Weihnachten bekleidet. Und es ist dies eine Weihnachtsgabe, welche weniger kostet und mehr Segen bringt, als die kostbaren Geschenke, welche sich die Reichen dann machen. Also, liebe Claudine, denke mit deinen Zöglingen, die Gott segne, und mit den weiblichen Verwandten an mich, armen Bettelmann, und stopfe mir einen rechten Sack voll. Es geschieht mir eine große Freude damit. Alles, was Zeug ist, groß und klein, von jedem Stoff und Form ist brauchbar. Und ist's ein alter seidener Lappen, so machen wir der Mutter Gottes ein Mäntelchen draus. Und sind es Müsterchen von allerlei Stoffen oder alten Bändern, so zieren wir Heiligtum mit. Gib, was du hast für Gottes Segen, der uns alle erhalte. Clemens.
Claudine Piotta war Hausdame im Frankfurter Haus Brentano. Ja, kommt ein bisschen so vor, als ob wir hier Brentano mal bei tätiger Frömmigkeit beobachten könnten.
Ja, aber auch das ist doch ein reizender Brief. Das ist doch so wunderbar formuliert. Es geht um eine einfache Sache, ja, und es ist eine kleine Kleiderspende und so weiter. Aber es hat Brentano, ja. Also ich meine, das ist ein entzückender Brief, ja, mit Werf, mit Verspieltheit auch natürlich, was man mit diesen Sachen mehr machen kann und so weiter. Das ist typisch Brentano, ja. Mhm. Wunderbar.
Vorher war von der Kunst als Toilette der Lüge die Rede. Er wird sich aber nochmal umbesinnen, aber wir kommen vielleicht mal zuerst, Frau Levitscharow, zu sprechen auf das Ende der Emmerich-Episode. Sie haben vorhin von seiner Kälte gesprochen in seinem Abschied von ihr. Er wird auch gar nicht benachrichtigt, als sie 1824 stirbt. Aber so ganz ist die Sache für ihn damit noch nicht beendet. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass er nochmal viele, viele Jahre aufwendet, um an diesem Projekt zu arbeiten.
Ja, also die Abkühlung, die ist, glaube ich, im Laufe der Jahre einfach gekommen. Ich nehme an, die Emmerich fühlte sich überfordert und sein Elan hat natürlich auch nachgelassen. Und am Schluss fand er sie auch lästig. Bis dahin, würde ich fast sagen, ging das, weil sie sich immer mehr seinen Versuchen verweigerte und es war nichts mehr aus ihr rauszukriegen. Da wurde sie ihm lästig, ganz einfach. Und ich finde schon, also gemessen daran, dass er so lange an ihrem Bette saß, nimmt er den Tod doch sehr, sehr trocken zur Kenntnis.
Aber jetzt kommt diese makabre Episode, von der wir eingangs sprachen.
Ja, die hat es natürlich in sich. Also er hat Luise Hänsel allen Ernstes dazu gebracht, das Grab zu öffnen. Nach, ich weiß nicht mehr, 4 oder 6 Wochen, ein bisschen Zeit war schon vergangen. Sie ist, um eine Reliquie zu bergen, ja, von der Emmerich. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann ist sie tatsächlich, glaube ich, mit der Hilfe zweier Männern, die die Schaufeln bedient haben, die haben das Grab aufgemacht. Und zu Luise Hänsels auch Entsetzen fand sich aber das Antlitz der Emmerich von einer Art Grünspan überzogen, irgendwelche grünen Auflösungserscheinungen schon. Sie hat es dann wieder verklärt mit einem güldenen Lichte, was dann darüber schien, aber das hat sie dann doch wohl so abgeschreckt, dass sie die Hand nicht abgehackt hat. Also Brentano hat die Reliquie leider nicht bekommen, nach der er sich verzehrt hat und damit war die Sache erledigt. Aber auch das, dass man eine junge Frau dazu treiben kann, ein solches Gruseltheater, eine solche Aufführung, das ist, ich meine, da merkt man aber auch, was in dem Kerl steckte, ja, ich meine, das, er hat sie dazu gekriegt, das zu machen.
Wie gesagt, das Projekt dieser Passionsgeschichte, dann übrigens eines zweiten Teils noch, des Lebens Mariens, hat ihn noch auf Jahre hinaus beschäftigt, aber er hat sich der Kunst, die er hier so abgewatscht hat in dem Brief an Achim von Arnim, doch nochmal zugewandt.
Ja, er hat sich der zugewandt und ich glaube auch, er hat sich nie von ihr abgewandt, weil auch die Verschriftung des Emmerich-Erlebnisses und so weiter, das ist von einem hochpotenten Schriftsteller ganz einfach. Das ist Kunst, ja.
Hat aber dann auch noch andere Sachen geschrieben.
Ja, genau. Bloß seine Hochphase war schon vorher, würde ich sagen. Also das, was ich jetzt nur besonders liebe, ist schon ein bisschen vorher teilweise entstanden.
Also eigentlich hatte Brentano ja mit der Veröffentlichung dieser Leidensgeschichte eine theologische Diskussion anstoßen wollen. Das ist ihm nicht gelungen, aber sein Material ist immer wieder herangezogen worden von katholischer Seite, eben natürlich auch zensiert, kleingeschnitten, gefälscht zum Teil, um dann eben in besagten Wallfahrtsort Buchhandlungen zu landen. Natürlich steht dann groß die Emmerich drüber und Brentano ganz unten irgendwo, dass man es am besten gar nicht lesen kann. Also, er dichtet dann eben auch wieder. Die Hochzeit ist vorbei, sagen Sie, Svibile Lebitscharow. Aber aus dem Jahr 1838 gibt es ein Gedicht von Clemens Brentano, das Sie ganz besonders lieben.
Ja, das ist für mich also das herzinnigste Gedicht, das ich kenne, weil es zwei Stadien der Geschöpfe charakterisiert. Zunächst einmal das verletzte Geschöpf, das sind tatsächlich Tiere, es ist das verletzte Geschöpf, das sich in eine Wunderwelt der Rettung hinein fabuliert. Sind natürlich sehr menschlich gesehen, aber auf Tiere übertragen, die alle Verletzlichkeit, alles Unschöne, alles, was nicht funktioniert, eigentlich rettet in eine größere Kunst und Perfektion. Und dann kommt ein radikaler Umschlag, den ich in keinem Gedicht der Welt so kenne, wo die Wahrheit dazwischen funkt und plötzlich diese Träume zerschmettert in einer wirklich, also das ist auch, ich finde auch rhythmisch ist das Gedicht klasse, ja, und dazwischen fährt und eigentlich all diese gelinden Fantastereien, die über das Ungemach und über das Gebrechen gebreitet sind, in den Orkus schickt. Ich finde das ein ganz großes Gedicht. Also das ist eine Art von Wahrheit, die es in sich hat.
Und dieses Gedicht liest uns jetzt noch Christoph Pütthoff.
Wenn der lahme Weber träumt, er webe. Träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe. Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, dass das Herz des Widerhalls zerspringe. Träumt das blinde Huhn, es zählt die Kerne, und der Drei je zählte kaum die Sterne. Träumt das starre Erz, gar linde tau es, und das Eisenherz, ein Kind vertrau es. Träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, wie der Traube Schüchternheit berausche, kömmt dann Wahrheit mutternackt gelaufen, führt der hellen Töne Glanzgefunkel und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen. Horch, die Fackel lacht. Horch. Schmerzschall mein, der erwachten Nacht ins Herz all schrein. Weh, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter.
Sie hörten die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung vom 8. April im Badehaus Bad Soden am Taunus. Die Texte von Clemens Brentano las Christoph Pütthoff. Zu Gast war Svibile Lebitscharow. Die Moderation hatte Ruth Fühner. Das war eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe Handschriften der Romantik neu gelesen. Diese Reihe gibt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr ein Gastspiel im Frankfurter Literaturhaus, und zwar beim Romantikfestival Was wir suchen ist alles. Der Autor, Journalist und passionierte Wanderer Wolfgang Büscher trifft dann auf einen Wanderer der Romantik, nämlich auf Josef von Eichendorff. Karten zu dieser Veranstaltung bekommen Sie direkt beim Literaturhaus Frankfurt. Musik Sachsen mit HR2 Kultur. Aber Vorsicht, es könnte Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Apfelcrumble, Apfelstreuselkuchen ohne Teig, saurer Apfel mit Zitrone nachgeholfen. Dann Streusel, das Geheimnis, es ist gesalzene Butter. Das macht den Pfiff.
Wir streifen durch die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens.
Aber das ist doch ein Veuve-Clicquot 1860.
Wir servieren Lieblingsgericht der berühmter Künstler.
Ein ganz normales Stück Brot, ein Wurstbrötchen oder Würstchen mit Senf.
Und hochprozentiges nach Noten. Und mit etwas Glück knacken Sie unsere Hörrätselnüsse und reisen mit Studiosos ins Piemont, die Heimat der Trüffel und des Barolo.
Besser, man ist betrunken als verrückt.
Tafelfreuden, das Pfingstprogramm in hr2 Kultur vom 7. bis 9. Juni. Informationen auf hr2kultur.de.
HR2 Kultur. Nachrichten. 13 Uhr. Behörden nehmen nach tödlichen Schüssen in Brüssel Franzosen fest. Drei Verdächtige gestehen Gruppenvergewaltigung von Mädchen in Indien. Großes Bürgerfest in Kassel hat begonnen. Das Wetter, Sonne, Wolken, hier und da Schauer bis 22 Grad. Mein Name ist Dagmar Nuhn. Nach der tödlichen Schießerei im Jüdischen Museum in Brüssel gibt es eine Festnahme. Die französischen Behörden teilten mit, man habe einen 29-jährigen Franzosen gefasst. Ingo Bötig.
Bei seiner Festnahme in Marseille soll er eine Kalaschnikow und einen Revolver bei sich gehabt haben, Waffen des gleichen Typs, wie sie am 24. Mai in Brüssel verwendet wurden. Auch eine schwarze Mütze, wie sie auf dem Überwachungsvideo zu sehen war, das die belgische Polizei veröffentlicht hat. Ermittler sagen, vieles deutet darauf hin, dass er der Täter ist, er selbst aber schweigt zu den Vorwürfen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige im Sommer vorigen Jahres Kontakt zu Dschihadisten in Syrien gehabt haben, den Heiligen Kriegern. Auch deshalb würden dem Mann Mord und versuchter Mord in Verbindung mit einem terroristischen Anschlag zur Last gelegt.
Nach der Gruppenvergewaltigung von zwei jungen Mädchen in Indien haben drei Verdächtige die Tat gestanden. Wie die Polizei mitteilte, halten sie Details aber noch zurück. Die Mädchen waren am Mittwoch erst vergewaltigt und danach erdrosselt und aufgehängt worden. Neben den drei Hauptverdächtigen wurden noch zwei Polizisten festgenommen. Sie sollen nicht reagiert haben, als Familienangehörige die beiden Mädchen als vermisst gemeldet hatten. Die Tat sorgt weltweit für Empörung. Ein Sprecher der UNO sagte einer indischen Nachrichtenagentur, es handle sich um ein entsetzliches Verbrechen. Der Fall zeige, dass es in Indien und Pakistan eine Welle der Gewalt gegen Frauen gebe. Im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar gibt es neue Korruptionsvorwürfe. Die britische Sunday Times berichtet, dass Geld an FIFA-Offizielle geflossen sein soll. Aus London Gabi Biesinger.
Die Sunday Times listet präzise auf, bei welchen Gelegenheiten der ehemalige katarische Fußballfunktionär Mohammed bin Hammam insgesamt 5 Millionen Dollar in alle Welt gezahlt haben soll. So lud bin Hammam offenbar afrikanische Delegierte zu verschwenderischen Partys ein. Außerdem soll der Spitzenfunktionär einem ehemaligen Exekutivmitglied aus Tahiti etwa 300.000 Euro gezahlt haben. Auch der Delegierte aus Trinidad und Tobago soll eine ähnliche Summe bekommen haben. Die Sunday Times zitiert als Reaktion auf ihre Recherche den Vorsitzenden des Kulturausschusses im britischen Unterhaus Whittingdale, der fordert, die Vergabe der Spiele müsse wiederholt werden.
Der Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe feiert heute zwei Jubiläen. Das 300. der Wasserspiele und das einjährige als UNESCO-Weltkulturerbe. Am Vormittag haben Wissenschaftsminister Rhein und seine Vorgängerin Kühne Hörmann die Welterbeurkunde offiziell erhalten. Aus Kassel Thomas Gröger.
Danach startet das Bürgerfest mit Kutschfahrten durch den Bergpark, Führungen zu den Bauwerken und Gärten, aber auch viel Musik von barocken Klängen bis hin zu Jazz und Swing. Für Kinder gibt es ein Mitmachprogramm. Spielerisch können sie lernen, wie die Kaskaden ohne Pumpen allein durch Gefälle und Druck funktionieren. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel erwartet heute mindestens 30.000 Besucher. Die Parkplätze am Bergpark werden dafür nicht reichen. Besucher sollten Bus und Straßenbahn benutzen.
Bundesbildungsministerin Wanka hat die Bundessieger von Jugend forscht ausgezeichnet. In Künzelsau in Baden-Württemberg wurden die besten Nachwuchsforscher in Technik, Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik gekürt. Die meisten kommen aus Baden-Württemberg. Drei junge Nordhessen gewannen im Bereich Technik. Die 18-Jährigen aus Edermünde, Kassel und Baunatal hatten einen sechsbeinigen Roboter entwickelt, der per Smartphone gesteuert wird und zum Beispiel eingestürzte Gebäude erkunden kann. Bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Den Haag haben die deutschen Herren ihr Auftaktspiel gewonnen. Das Team schlug Südafrika mit 4:0. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Es ist mal sonnig, mal bewölkt, stellenweise regnet es. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. Kommende Nacht gibt es nur vereinzelt Regen, die Temperaturen gehen zurück auf 12 bis 4 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute bei maximal 23 Grad. Die weiteren Aussichten noch am Dienstag und Mittwoch, Sonne und Wolken im Wechsel, dazu vereinzelt Schauer oder Gewitter bis 25 Grad. Die Zeit 13.04 Uhr.
HR2 Kultur. Klassikzeit mit dem HR-Sinfonieorchester.
Mit Karin Wirschem einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Werke von Mozart, Anatoli Ljadow und Ottorino Respighi erwarten Sie in der Klassikzeit bis kurz vor 14 Uhr. Von Mozart macht die D-Dur-Sinfonie den Anfang, Köchelverzeichnis 385, die Haffner-Sinfonie. Eiji Oe ist der Dirigent bei der folgenden Aufnahme.
Thank you.